Hallo und herzlich willkommen zusammen. Hier ist wieder Thomas von der Gemüsemanufaktur und mit dabei ist mein lieber Kollege und vor allen Dingen guter Partner Urs Mauck von marketgarden.de. Zusammen stellen wir dir in unserem Podcast spannende Gründungs- und Unternehmerstories aus der Marktgartenszene vor.
Genau, wenn du wissen möchtest, wie andere MarktgärtnerInnen eigentlich zu ihrer Marktgärtnerei gekommen sind, vor welchen Herausforderungen sie standen und vielleicht auch noch stehen, wie sie ihren Marktgarten strategisch weiterentwickeln und die ein oder andere Zahl werden wir, denke ich, auch haben, dann bist du bei unserem Podcast genau richtig und es wird spannend für dich.
Ja, super. Und wenn du Lust hast, mal deine eigene Story bei uns beiden zu erzählen, dann melde dich super gerne über die Kanäle von marketgarden.de oder der Gemüsemanufaktur. Die findest du unten in den Shownotes. Und wir beide sagen jetzt viel Freude bei der nächsten Podcast-Folge.
Los geht's.
Urs, ich grüße dich. Alles klar bei dir?
Ja, danke Thomas. Alles bestens und selbst.
Hör mal, dann erzähl doch mal, von wem dürfen sich unsere Hörer heute inspirieren lassen? Wir haben, glaube ich, zwei tolle Gäste im Podcast.
Auf jeden Fall. Kerstin und Marcel von Permaglück. Yeah. Die beiden haben geilen Market Garden, Solavi, Permakultur inspiriert, eigene Kompostierung und sicher noch ein paar andere Neuigkeiten, die sie heute mit uns teilen werden.
Ja, cool. Dann würde ich sagen, herzlich willkommen Marcel, herzlich willkommen Kerstin, herzlich willkommen Juri. Ja, ihr seid ja in Wahrheit sogar zu dritt. Ja. Worum geht's heute? Die Geschichte hinter den Menschen von Unternehmen und Projekten ist ja meistens so der spannendste, der motivierendste, der inspirierendste Teil für andere Menschen, die selbst gerade gründen oder ihr Unternehmen weiterentwickeln wollen. Und dann starten wir zwar einfach, würde ich mal sagen, wir vier beziehungsweise wir fünf. Was ist denn eigentlich eure Geschichte? Was habt ihr beiden vor eurer Gärtnereikarriere gemacht? Und vielleicht sagt ihr einleitend noch mal kurz drei Sätze zu euch. Bühne frei, Kerstin und Marcel.
Einleitend drei Sätze. Ja, wir haben seit 2019 unseren Market Garden und
was wir davor gemacht haben.
Ja, also in der ersten Berufsausbildung bin ich Sekretärin, Kauffrau gelernte und Marcel Fliesenleger. Aber von da ging es halt dann noch um drei Kurven weiter, bis wir dann 2019 eben diesen Market Garden gegründet haben. Du hast im heimischen Fliesenlegerbetrieb das eben die Ausbildung gemacht. Danach gab es noch kurz einen Versuch im Architekturstudium, aber letztendlich gearbeitet hast du jahrelang als Laden- und Messebauer in den Niederlanden für eine holländische Firma. Da bist du auch durch Zufall mal hingeraten. Und wir haben uns eben auch kennengelernt. Da war ich noch in meiner kaufmännischen Ausbildung in Deutschland, eher in Holland. Eine der ersten Partnerbörsen hat es geregelt. Und dann bin ich, weil ich halt dann fertig war, gelernte Kauffrau fertig. Und dann wusste ich aber nicht, was mache ich denn jetzt? Und dann hat er gemeint, also ich gehe nicht zurück nach Deutschland, Ostdeutschland und so. Ich habe hier einen richtig guten Job und es macht mir Spaß. Du musst schon herkommen. Und dann bin ich als Au-pair nach Den Haag 2010.
Okay.
Elf. Und da habe ich dann ein Jahr Au-pair gemacht, habe Holländisch gelernt und dann wurde aus einer Fernbeziehung eine Wochenendbeziehung. Und als das Au-pair fertig war, bin ich dann zu ihm in den Ort. Und wir haben dann in der Männer-WG kurz noch gehaust, in der er da gerade war. Und weil ein anderer, auch Deutscher, wegen der Liebe wieder zurück ist, wurde dann eben der Platz frei. Und dann ist aber noch einer wieder wegen der Liebe wieder zurück. Und dann musste sich die WG auflösen. Und wir haben dann ein Haus gekauft in Holland, so ein typisches Reihenhäuschen mit Garten. Und genau. Dann ging es mit Google los. Wie baut man Tomaten an?
Am besten biologisch.
Ja.
Ja, da ist man aufs Thema Permakultur gekommen und ich fand das alles ganz cool, aber ich bin ja eh mehr der Macher. Kerstin, die ist gleich so mega da reingetaucht und wollte sofort Permakulturdesignerin werden, hat dann in Holland ihren ersten Permakulturdesignkurs mitgemacht und ja, ich habe das immer einfach so geschehen lassen. Wenn sie ankam mit Ideen, wie können wir unseren Garten verändern, habe ich das im Prinzip einfach gemacht und so. Für mich, ich wollte nie so ins Design gehen. Ich fand das eine mega coole Sache, so die Prinzipien und alles, was hinter der Permakultur steckt. Aber designmäßig, das war nie so meins. Und Kerstin, die wollte natürlich Designerin werden. Ich habe dann zu ihr gesagt, ja, es dein Enthusiasmus in allen Ehren, aber du hast null praktische Erfahrungen und ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich mir von jemandem, der so ein bisschen in Büchern gelesen hat, ob ich mir von so jemandem im Garten designen lassen wollen würde. Und dann habe ich gesagt, mach doch vielleicht mal noch irgendwie, wenn du aus dem Büro raus willst, machst du noch irgendeine eine Ausbildung nochmal oder sowas. Und da haben wir quasi was hier bei uns die freie Ausbildung ist, biodynamische Ausbildung, ist in Holland ja eine staatlich anerkannte Ausbildung. Dann hat die Kerstin nochmal für 2 Jahre eine Teilzeit-Umschulung quasi gemacht auf dem Vermonderhof. Und da nebenbei noch ein bisschen noch Freizeitzeit gehabt, sich mehr in die Permakultur zu vertiefen und. Hat 2 Praktikumsbetriebe gehabt, wo sie in beiden Jahren gearbeitet hat. Einer davon war auch ein Permakultur-Gemüseprojekt im Aufbau. Da habe ich auch ein paar Tage mal mitgearbeitet. Das war, zu der Zeit haben wir mal gesagt, wenn wir eins machen später, auf keinen Fall Gemüse. Mhm. Viel zu viel Unkraut. Weil immer, wenn ich mal mit dort in dem Garten war, wo die Kerstin Praktikum hatte, wir haben eigentlich nur gejedet, gehackt und wir haben gesagt, nee, du rennst ja nur dem Unkraut hinterher und auf keinen Fall Unkraut. Wir machen einen schönen Waldgarten, wenn wir später mal ein Objekt für uns finden in Deutschland und sowas und da hat man weniger Arbeit und ja, und dann haben wir aber wenig später haben wir dann irgendwie online den Jean-Martin Fortier entdeckt, der uns natürlich das Gärtnern auf eine ganz andere Art und Weise nahegebracht hat, nämlich mit durch gute Planung, durch gute Strukturierung, mit gut durchdachten Arbeitsmitteln und Techniken, die es einem dann doch erlauben, eben nicht die ganze Zeit im Garten nur mit dem Unkraut zu beschäftigen.
Und ihr hört schon an seinem Enthusiasmus, also als das Buch dann kam und die Videos, da gab es ja auch eine Vortragsreihe von JM, Five Figure Farming auf YouTube und so. Und da hat dann auch der Marcel angefangen, sich mit den Details und mit den Designen und so zu beschäftigen und mit den Gemüseinfos. Genau.
Aber das war eigentlich so.
Und du warst halt von Anfang an so überzeugt davon, dass das geht. Und wir haben zur selben Zeit, wo wir das Market Gardening entdeckt haben, das war 2018, also ein Jahr bevor wir dann hier gegründet haben. Da war ich gerade in meinem letzten halben Jahr in der Umschulung und da stand eben die Frage im Raum, was wir machen. Und da hatten wir dann schon die Idee, komm, lass uns einen Selbstversorgerhof mit Waldgartenprojekt irgendwie sowas machen. Und weil in Holland der Boden so unheimlich teuer ist und wir da keine Lust hatten zu suchen, wir wollten auch eben Familie gründen und wir waren schon verheiratet dann und wollten Familie gründen und wollten ein bisschen zurück zur Verwandtschaft. Und die wohnt halt eine Stunde nördlich und eine Stunde südlich von Leipzig so. Also in die Richtung Leipzig wollten wir. Und genau, und dann haben wir einen Online-Aufruf gestartet, dass wenn jemand einen Hof kennt, möge er sich doch bitte bei uns melden. Und dann hat sich der Hans Pfeffer von der Bannmühle bei uns gemeldet und hat gesagt, Leipzig ist das jetzt hier nicht, das ist Rheinland-Pfalz, aber ich finde gut, was ihr mit Permakultur macht. Und der hatte eben auch bei mir gesehen, dass ich mich mit Obstbau, Permakultur, Obstbau, das war mein 2. Ausbildungsbetrieb, da irgendwas mache und hatte sich vielleicht auch erhofft, dass ich da dann komme und mit ihm die Obstbau, also die Obstanlagen verpermakulturalisiere noch weiter und so. Hat uns eingeladen, einfach mal zu gucken, ob man da vielleicht irgendwas Interessantes zusammen auf die Beine stellen könnte. Und dann waren wir da im März und haben uns das angeguckt und tatsächlich hat er gesagt, nun habe ich ausgerechnet 2 von der Uni hier eingestellt. Ich habe ja auch nicht mehr richtig mit euch gerechnet und aber ihr könnt ja gerne, wenn ihr möchtet, hier was Eigenes machen. Ich habe eine Werkstatt, ich habe Traktoren, ich habe Land, ich habe Lagerhallen, ihr könnt hier eine Kühlung, ihr könnt hier irgendwas selber machen, wenn ihr wollt. Und dann haben wir uns angeguckt und haben überlegt, was hier möglich wäre. Und tatsächlich in dem Moment hatten wir ja auch schon dieses Market Gardening kennengelernt und haben überlegt, Gemüsebau zu machen. Der Umschwung kam auch daher, dass ich in meiner Ausbildung ein Symposium als Jahresarbeit sozusagen, habe ich ein Symposium organisiert in diesem Obstbaubetrieb. Und da kam bei der Podiumsdiskussion für mich die Erkenntnis bei raus, das ist schön, wenn du einen Waldgarten pflanzt, ja, der gibt in 10, 15 Jahren dann auch vielleicht endlich mal Produktion ab, aber bis dahin, was machst du denn? Und viele solche Projekte, unter anderem ein holländischer Permakulturdesigner eben auch, der hat eben zwischen den Reihen, bevor die eben groß wachsen und sich und das Blätterdach sich schließt, hat er dazwischen Gemüse angebaut und es sozusagen Jahr für Jahr reduziert. So, und da kam für uns der Umschwung, Permakultur, Market, Waldgarten, alles schön, aber vielleicht sollte man doch das Gemüse am Anfang irgendwie mit reinnehmen. So, und das hat sich jetzt bei der Fläche, bei der Bannmühle hatte sich das erledigt. Wir können keinen Waldgarten pflanzen, aber wir können mit Gemüse was machen. Und dann haben wir uns überlegt, naja, gut, okay, mit dem Market Gardening, das scheint Hand und Fuß zu haben. Damit lässt sich doch bestimmt von kleiner Fläche was runterholen und damit auch wirklich Geld verdienen. Und der Hans fand die Idee ganz gut und hat gesagt, ja, ich hätte jetzt hier diese Fläche. Und dann standen wir vor einem 1000 Quadratmeter Streifen und haben uns gedacht, was? Das da? Das reicht doch nie. Das reicht doch nie. Und dann hat er gesagt, na, hier drüben habe ich noch 5 kleine Kirschbäume stehen, 5 junge Kirschbäume auf diesen Randstreifen da, das Stückchen Wiese dorthin. Wenn ihr mir diese Kirschbäume ausbuddelt und in die Obstanlage da die Lücken füllt, dann könnt ihr diesen Streifen, das ist dann auch nochmal so 500 Quadratmeter oder was, wie viel waren es, keine Ahnung, könnt ihr auch noch mit haben. Und dann stand man da, 1500. Ey, super. Aber wir haben dann halt schon auch das erstmal durchgerechnet und sind nach Hause gefahren nach Holland und haben einen Geschäftsplan geschrieben und haben die Fläche mal eingeteilt in Beete und haben die erste Anbauplanung gemacht und haben mal hin und her gerechnet, Absatzmodell uns überlegt, ja, und da war im Geschäftsplan drin gestanden, ja, also wir wollen auf jeden Fall Solawi, Gemüsepakete, wir wollen auf dem Markt stehen, wir wollen Gartendesign machen, wir wollen Workshops geben, ja, das stand da alles drin, schön fürs erste Jahr und wir wollen noch ein kleines Hühnermobil für die Eier, weil das kann man in der Obstanlage, die da direkt an unserer Fläche dran, da könnte man ja die Hühner mit so einem Mobil und so, das hatte ich in meinem Ausbildungsbetrieb gesehen, also so diese 5 Absatzwege hat man in unserem Plan drin stehen. Wenn ich zurückdenke, muss ich lachen. Naja, jedenfalls haben wir diesen Geschäftsplan dann dem Hans vorgestellt im Sommer 18 und wahrscheinlich hat er sich das gleiche gedacht wie ich mittlerweile, aber der fand es sympathisch wahrscheinlich, dass wir uns da so reingekniet haben und hat gesagt, also von mir aus könnt ihr es probieren. Der hatte ja in dem Sinne nichts zu verlieren, der hat uns ja eine Fläche gepachtet und gut. So, und wir haben dann entschieden, da einen gut bezahlten Job zu kündigen. Ich war mit meiner Umschulung fertig, habe halt nichts Neues angefangen, sondern wir haben unsere Sachen gepackt und sind umgezogen und haben unser Haus verkauft. Das geht in Holland Gott sei Dank recht schnell. Und haben da auch Gott sei Dank ein kleines Sümmchen Gewinn erwirtschaften können. Und das war dann unser Startkapital für die Gärtnerei. Ja, und dann kamen wir mit Sack und Pack hierher und haben dann noch, das war im August, und haben dann noch 3 Monate beim Hans in der Apfelernte gearbeitet. Das war das beste Jahr, das er je hatte. Also der konnte uns auch gut gebrauchen. Das war dieser reiche Herbst. Genau, und dann ab Dezember, Januar ging's los. Da haben wir dann die Fläche vorbereitet und sind zur Landwirtschaftskammer gerannt und haben uns angemeldet und so ging's dann los.
Also Wahnsinn, und zwar aus verschiedener Sicht. Erstmal habt ihr jetzt, glaube ich, 10 Fragen, die ich mir hier aufgeschrieben hatte, von ganz alleine beantwortet. Vielen Dank. Wenn das so weitergeht, brauchen wir gar nichts Großartiges mehr fragen, dann macht ihr den ganzen Podcast komplett alleine, ist cool. Und noch eine Sache, die mir in Erinnerung geblieben ist, also Marcel, man konnte Kerstin viel abkaufen zum damaligen Zeitpunkt, denn sie weiß es nicht, aber sie hat Birte und mir damals Permakultur mit ihrem Erklärvideo auf YouTube erklärt. Ja, so haben wir euch, ihr seid die allerersten Menschen, die wir in diesem ganzen Kontext damals kennengelernt haben, weil ihr einfach bei YouTube auftauchtet mit Permakultur erklären, ja. Also von daher, das ist mir immer noch sehr gut in Erinnerung. Und,
ja, cool, vielen Dank, das ist witzig.
Das war so schön. Deswegen, also das ist viel Geschichte, weshalb wir auch mit euch dann Kontakt aufgenommen haben, was bis heute hält, was total schön ist und so. Und dann ist vielleicht mal eine Frage, ihr habt ja, hier geht es ja sehr stark tatsächlich eher so um die gründungstechnischen, unternehmerischen, wirtschaftlichen Aspekte und so. Das heißt, ihr habt einen richtig professionellen Geschäftsplan geschrieben, wo ich sage jetzt mal, ich bin ja immer sehr flapsig, wo irgendwie auf einem Zettel stand, was geht rein, was geht raus, ja, was bleibt übrig. Das sind unsere Absatzkanäle, das wollen wir marketingtechnisch machen. Ja, so stellen wir uns eine Solawi vor, wir schreiben auch mal irgendwie einen Solawi-Vertrag. Das habt ihr alles im Vorhinein professionell zusammengeklimpert, um es auch mal irgendwem, in dem Fall dem Hans Pfeffer, mal unter die Nase halten zu können und zu zeigen, wir haben uns auch drei Gedanken gemacht und sind nicht irgendwelche Hallodries.
Ja, ob das jetzt professionell war, weiß ich nicht, aber es war eben sehr viel Arbeit, es waren insgesamt um die 30 Seiten oder sowas. Und da war eben alles drin. Wir wussten ja, welches Stück er uns an Land geben kann. Das, da hatten wir eben Zeichnungen zu, wie wir die Fläche einteilen, wie das Ganze mal aussehen soll, wie so ein Hühnermobil, was wir uns damals vorstellten, aussehen soll. Zusätzlich kamen sogar noch Schnittblumen. Das war für das erste Jahr eigentlich auch noch geplant. Ja. Eigentlich wirklich alles von vorne bis hinten durchgeplant und aufgeschrieben und wie das so aussehen könnte. Und das auf 30 Seiten. Und genau.
Was hat euch das aus in der rückwärtigen Sicht betrachtet auf jeden Fall gebracht oder vielleicht auch nicht gebracht?
Auf jeden Fall gebracht hat es die Erkenntnis, dass man viel zu schnell viel zu viel will. Aufgeschrieben und durchdacht und in voller Begeisterung dann so Konzepte erarbeiten, so ist ganz, ganz schnell. Was dann halt letztendlich im Alltag machbar, umsetzbar ist, auch wirklich Tag ein, Tag aus zu schaffen ist und so. Damit hätten wir uns mörderisch übernommen. Und tatsächlich war es auch so, dass nachher im ersten Jahr, als die Beete dann endlich angelegt und der Folientunnel endlich bis zum letzten und eingerichtet und die Anzucht fertig und draußen im Freiland die Bewässerung und so, war es Juni. Ja, und da haben wir mit dem Hühnermobil noch nicht angefangen gehabt. So, und da haben wir dann auch zu unseren Solaristen gesagt, Leute, wir lassen Hühnermobile jetzt im ersten Jahr weg, wer jetzt schon Eier gezahlt hat und so, das zahlen wir euch zurück. Und letztendlich war das Feedback positiv, so nach dem Motto, ja, dann macht wenigstens eine Sache richtig und nichts wehe mit dem halben Arsch, auf Deutsch gesagt. Das war also recht positiv, die haben das alle verstanden, die haben auch gesehen, wie wir uns reingehangen haben, bis zum Eröffnungsfest, 7 Tage die Woche gearbeitet, mal für 3 Monate lang und so, dass alles fertig wird. Ja, also wir hatten natürlich auch, muss man dazu sagen, gerade alles aufgegeben. Wir sind mit einem LKW voll hab und gut einmal umgezogen. Wir hatten nichts in dem Sinne, außer ein kleines bisschen Startkapital. Also wir hatten nichts in dem Sinne an Alternative. Wir haben uns da komplett reingehangen und wir haben uns auch mit dem Wissen, was wir uns da autodidaktisch angearbeitet haben, uns jeden Tag da bis am Armbrotstisch haben wir uns unterhalten. Danach haben wir noch gesessen und gelesen und so, ne. Also da war eine gewisse Motivation und Begeisterung da. Wir dürfen unseren Traum verwirklichen und wir mussten es auch möglich machen. Und da haben wir dann halt schnell gesehen, okay, hat einen Haufen Arbeit. So, also es macht Spaß wie Sau, aber eben auch einen Haufen Arbeit. Und tatsächlich bei meinen Anbauplanungsseminaren merke ich es auch immer wieder, wie überrascht die Leute sind, dass sie noch so viel Fläche haben. Und sind aber mit ihrem Gemüsesortiment irgendwie schon durch. Also die Beete sind schon alle belegt in der Planung und haben aber noch so viel Acker. Und die haben gedacht, die bräuchten viel mehr Fläche für den Gemüseoutput, den sie geplant hatten und so. Also das sehe ich ganz oft, dass man da schnell zu viel plant und in der Realität brauchst erstmal gar nicht so viel oder es geht auch erstmal gar nicht so viel.
Wo seid ihr denn jetzt aktuell? Also ihr hattet die 1500 damals angeboten und habt dann daraufhin euren Gemüse-Business-Planteil erstellt. Was habt ihr denn jetzt gerade aktuell tatsächlich oder mittlerweile besser gesagt?
Also es ist ja bis jetzt nur einmal vergrößert worden letzten Endes. Wir haben 2021 haben wir die, also es ist ja so, es waren 1000 Quadratmeter Freiland und dann hatten wir noch einen Streifen von 500, wo 250 der große Tunnel ungefähr ist, oder 270 Quadratmeter der große Tunnel und dann war eben das, was jetzt Kompostecke oder wo der zweite Tunnel dann 2021 hingebaut wurde. Da bin ich auch zum Hans gegangen. Die ersten 2 Jahre haben wir beide ja allein gearbeitet im Garten, hatten beide noch einen 450-Euro Nebenjob, weil wir nicht sicher waren oder eigentlich auch wussten, wenn wir es jetzt zu normalen Preisen das Gemüse rausgeben, brauchen wir auf jeden Fall noch ein bisschen, da können wir nicht beide von Vollzeit von diesen 1000 Quadratmetern mehr oder 1270 Quadratmeter, was so die Anbaufläche war, können wir nicht von Leben.
Da hätten die Mitgliedsbeiträge zu hoch sein müssen. Das haben wir uns auch nicht getraut, irgendwie am Anfang.
Da bin ich auch 2020 im Herbst irgendwann zum Hans und sage, du, wie siehst du denn aus? Du hast damals gesagt, fangt erst mal mit dem Stück hier an. Ich sage, es wäre schon cool, wenn wir hier noch irgendwie wenigstens verdoppeln könnten, weil ich möchte nicht mein ganzes Leben noch auf einen Nebenjob angewiesen sein, sondern mich mal so ein bisschen 100% auf die Gärtnerei fokussieren können. Und dann war er so gut und hat uns noch eine alte Reihe Kirschen rausgemacht, wo ich ihm auch und eine alte Reihe Holunder. Die Holunder war das kleinere Problem. Das wächst ja hier eh überall wie Unkraut. Die Kirschen, das war so ein anderes Ding. Es waren eben schöne alte Kirschbäume, Süßkirschen. Andererseits braucht er die auch nicht für seinen Saft unbedingt. Und er hat mehr Arbeit, als was die ihm eigentlich wirklich an Gewinn liefern. Weil dann, wenn die Kirschen reif sind und er sie im Hofladen verkauft, haben die meisten, die in den Hofladen kommen, selber Kirschen im Garten. Und Kirschen ist im Vergleich, ich glaube, Kirschen ist auch sehr arbeitsintensiv, wenn du sie wirklich professionell anbauen willst. Also er hat ja auch kein Netz drüber gehabt oder einen Hagelschutz oder irgendwas. Das war eine Reihe Kirschen und gut. Konnte sich eigentlich auch gut erweichen lassen deswegen. Hab gesagt, hier hast du weniger Arbeit, mach die Bäume raus und kriegst dafür sogar noch ein bisschen Pachteinnahmen dafür. Ist jetzt auch nicht die Menge, aber...
Na, dann sind wir dadurch auf das Doppelte, also auf 3000 Quadratmeter gekommen.
Genau. 3000 Quadratmeter ist das, was im Pachtvertrag steht. Genau, in Bewirtschaftung sind es 2.500, 2.500 ungefähr.
Und davon sind es knapp 400 oder so Quadratmeter unter Folie letztendlich. Also mittlerweile haben wir einen großen Folientunnel, 250, 270 Quadratmeter, dann einmal 100 und nochmal 100 oder so ungefähr sind es, glaube ich. Also wir haben noch zwei so Wanderkappen. Und halt nur Gemüse, keine Schnittblumen, keine Hühner, kein Wochenmarkt, nur Solavi-Anteile.
Ja, aber was man noch. Am Ende entwickelt sich das ja auch alles auf dem Weg. Das ist ja irgendwie auch alles eine dynamische Entwicklung, ne?
Genau, und was wir jetzt halt zusätzlich zum Gemüse noch machen, ist die eigene Kompostwirtschaft und was noch zu uns dazu zählt, also es hat sich von YouTube ein bisschen verschoben hin zu Veranstaltungen auf der Gärtnerei. Events, kreative Events und Workshops. Das wird dieses Jahr auch noch mehr ausgebaut als letztes Jahr, aber wir sind ja seit der Gründung immer schon bestrebt gewesen, unsere Erfahrungen, unser Wissen zu teilen. Das haben wir damals eben über diese YouTube-Videos gemacht, wo wir unser Gründungsjahr quasi festgehalten haben. Danach ist es halt im Alltag dann doch immer wieder untergegangen, obwohl wir es jedes Jahr wieder probiert haben. Und mittlerweile ist es so, dass wir sagen, okay, wir konzentrieren uns jetzt auf die Veranstaltung hier vor Ort, die Workshops hier vor Ort, die Leute zu vernetzen, die Solaristen und so auch mit der Region uns zu vernetzen. Und weil hier verdienen wir nun mal Brot und Butter mit. Und YouTube war immer nur ein Hobby. Also nur, aber ja, das frisst halt unheimlich viel Zeit und Aufmerksamkeit und Also wenn wir jetzt zurückschauen auf unser Gründungsjahr, dass wir das alles noch gefilmt haben, unglaublich, wie wir das noch gemacht hatten. Ja.
Sprichst du jetzt bei den Veranstaltungen quasi nur von, ich sage jetzt mal so Netzwerkveranstaltungen und so weiter oder auch von den Kursen, die du im Rahmen des Permakulturdesigns ja gibst?
Ja, also die Veranstaltungen sind Solami-Veranstaltungen. Da gibt es zum Beispiel die Permakultur-Picknick-Reihe. Das ist eine im Grunde Mitgliederakquise oder Mitgliederwerbeveranstaltung, wo es, wie der Name schon sagt, ein Picknick ist bei uns. Wir machen aus dem Gemüse Smoothies und Rohkost und es gibt einen Permakultur-Büchertisch. Wir haben bei uns die Gemüsefläche ist durch eine Birnenreihe geteilt. Diese Birnenreihe gehört halt immer noch der Bannmühle, die musste stehen bleiben. Und da haben wir jetzt aber mit Schautafeln einen Permakultur-Lehrpfad gestaltet, wo man die 12 Prinzipien nach Holmgren ablaufen kann und sowohl das Prinzip kennenlernt, als auch ein Praxisbeispiel, wie wir das umsetzen, daneben gleich findet. Und dann kann man, wenn man den abgelaufen ist, sich sowohl über die Permakultur informieren, als auch wie das praktisch angewendet wird von dieser Gärtnerei. Das kann man da, man kann die Gärtnerei eben erlaufen und mit uns in direkten Kontakt kommen. Das ist das Permakultur-Picknick. Ansonsten gibt es den Flohmarkt, es gibt den Süßes aus Gemüse-Backwettbewerb. Wir haben das Farm-to-Table-Dinner letztes Jahr zum ersten Mal gemacht. Das wollen wir dieses Jahr auch wieder machen. Und eventuell schweben uns noch andere Sachen vor, Kooperationen mit der Grundschule, ja, Riesenkürbis-Anbau-Wettbewerb oder Sonnenblumen-Anbau-Wettbewerb, solche Dinge. Das sind so Veranstaltungen, die einerseits sowieso für die Mitgliedersuche auch wichtig sind und funktionieren, andererseits aber auch die Solavisten untereinander vernetzen sollen, als auch uns in der Region etablieren und sichtbar machen sollen. Wir haben Solavi-Aktionstage immer mal mit dabei, wo die Mitglieder mitackern kommen können, sich engagieren kommen können. Ja, und Workshops, da ist auch einiges auf der Liste, was noch teilweise ausgearbeitet werden muss, wo aber auch Solavisten einen Workshop halten können bei uns. Ja, da ist eine im Gespräch, die vielleicht Lach-Yoga anbieten will auf der Fläche oder Wildkräuterwanderung und solche Geschichten. Also wir versuchen da eben ganz viel Gemeinschaft zu stiften und zu netzwerken und Wissen zu vermitteln. damit das Ganze einfach ein lebendiges, pulsierendes Projekt wird, das sich quasi nur am Kondensationskernchen Gemüsekiste aufhängt. Das ist so die Permakultur in unserem, also in unserem Verständnis, in meinem Verständnis so.
Also ich würde auch nochmal ganz gerne, ich würde nochmal ganz kurz gerne unterstreichen, Marcel, du hast eben so ein bisschen in Frage gestellt, ob euer Geschäftsplan jetzt professionell aufgezogen war. Wenn wir uns jetzt mal so die letzten 10 Minuten so ein bisschen Revue passieren lassen, finde ich den mega professionell, weil er lebt ja noch immer, er entwickelt sich ja noch immer weiter. Was ihr gerade alles beschrieben habt, gut, ihr habt kein Hühnermobil und ihr habt auch keine Schnittblumen, ja. Und gerade habt ihr noch mal irgendwie alleine 5, 6, 7 Veranstaltungsreihen oder Modelle beschrieben, ja, die ihr schon ins Leben gerufen habt. Ihr habt noch was auf dem Zettel stehen über dein, Kerstin, Permakultur Design haben wir noch gar nicht gesprochen, ja. Ich finde das mega professionell.
Danke.
Und vor allen Dingen, dass es weiterlebt, ja, dass ihr, ich bleib dabei, ich bin flapsig, ihr werkelt da nicht einfach vor euch hin und baut stoisch, stumpf Gemüse an, sondern ihr baut ja da was und ihr baut es immer weiter aus, wovon ihr lebt. Da haben wir ja gleich noch mehr Fragen, wenn es um Thema Vollerwerb und so weiter geht. Ich finde das total stark. Also nur mal kurz als Statement so für euch.
Ja, auf jeden Fall. Wenn ich es jetzt richtig verstanden hatte, war euer Businessplan am Anfang mit den verschiedenen Zweigen, die halt jetzt nicht kamen, so ausgelegt, dass ihr einen Vollerwerb mit denen generieren könnt. Dann war okay, gut, wir schaffen es arbeitskapazitätsmäßig nicht. Und ich glaube, das geht vielen so, dass sie sich auf dem Papier kann man das alles schön schnell hinrechnen. Und wenn man dann mal merkt, vor allem wenn man vielleicht jetzt noch nicht routiniert ist, wie viel Arbeit es dann tatsächlich ist, allein mit Aufbau und was alles noch dazukommt. Und habe dann aber jetzt eben nicht die ursprünglich geplanten Hühnermobil und Schnittblumen gemacht, sondern lieber euch auf das Standbein, das ihr schon etabliert habt, konzentriert, das in Vollerwerb ausgebaut. Habe ich es richtig verstanden?
Genau so.
Und dann sind jetzt im Laufe der Jahre Kapazitäten frei geworden, die euch jetzt ermöglichen, wieder zusätzliche Add-ons, was ihr gerade beschrieben habt, hinzuzunehmen. Und was ist da jetzt die Intention oder die Motivation? Ein bisschen kam schon raus, ich möchte es trotzdem nochmal rauskitzeln. Jetzt nicht zu sagen, ja gut, dann machen wir halt jetzt ein Hühnermobil und verkaufen halt noch zusätzlich Eier und haben vielleicht ein bisschen mehr Gewinn, sondern eigentlich auf die menschliche Komponente zu setzen, die euch ja nicht unbedingt direkt 1:1 jetzt Geld bringt.
Ja, muss ich dazu sagen, viel ist dadurch auch entstanden, dass wir, wenn man so überlegt, Solawi, in der Solawi oder auch bei Gemüseabo-Betrieben ist es ja oft so, es ist immer fluktuierend. Man hat Leute, die sind, auch wir haben Leute, die sind jetzt schon, gehen mit uns zusammen in die 7. Saison und nehmen uns Gemüse ab, hier auch aus dem Dorf und aus der Umgebung. Die sind jetzt schon seit Anfang an mit dabei, aber trotzdem sind immer wieder welche, die sagen dann, ja, ich habe das mal ein Jahr ausprobiert, es ist doch nichts für mich oder ich war jetzt 6 Jahre da, wir ziehen um. Und da ist es tatsächlich so, dass während der Corona-Zeit hatten wir, und so wie ich es von anderen Gärtnerkollegen gehört habe, da war eigentlich so gerade im ersten Corona-Jahr, da war eigentlich ein regelrechter Boom an Menschen, die auf einmal plötzlich lokales Gemüse, gesundes Biogemüse irgendwo aus der Region, weil die Lieferketten könnten zusammenbrechen. Und außerdem ist da jetzt das schlimme Virus. Wir sollten uns ja vielleicht doch mal gesund ernähren. Da hatten wir eben auch eine Warteliste. Das war so 2020, war das einzige Jahr, wo wir wirklich eine Warteliste hatten. 21 ging es schon zurück und Corona wurde ja abgelöst von Krieg und Wirtschaftskrise. Und da haben wir dann schon gemerkt, wurde es für uns anstrengender, die Leute oder die Plätze aufzufüllen, von denen, die gekündigt haben. Und daher ist für uns, wir haben viele Sachen ausprobiert und gerade im letzten Jahr tatsächlich hat sich bei uns gezeigt, dass durch viele Veranstaltungen in der Gärtnerei können wir es am besten schaffen, eben neue Mitglieder Kunden zu gewinnen. Von daher ist es schon auch irgendwie ein finanzieller Anreiz, das zu machen. Selber würde ich trotzdem nicht in Hühnermobile gehen oder sowas, nicht mehr, weil ich bin froh, dass wir uns komplett gegen Tiere entschieden haben. Nicht, weil ich sie nicht mag, sondern weil ich einfach auch bei unserem Verpächterbetrieb gesehen habe, der mittlerweile selber Legehennen hat. was das für ein Haufen Arbeit ist. Und klar, Veranstaltungen machen ist auch ein Haufen Arbeit, aber...
Die kannst du dir halt legen im Jahr, wie du willst.
Kannst du dir legen.
Bei Hühnern kannst du auch nicht einfach mal, wenn der Azubi gerade im Urlaub oder zum Seminar ist und es ist sonst keiner da, musst du da sein, um die zu füttern. Na, du kannst nicht einfach mal, Tiere binden dich halt nochmal mehr an den Hof.
Und es ist eben schön, mit den Menschen so in Kontakt zu sein. Das ist...
Du sagst, beim Aktionstag sagst du auch immer, es kommt nicht drauf an, wirklich was zu schaffen, so wirklich, sondern es kommt drauf an, dass die Leute da sind, dass man sich mit den Mitgliedern unterhält, dass die sich einander kennenlernen. Ne? Also der Sorge für den Menschenaspekt, der zwar auch im Absatzmodell mit eingebacken ist, solidarische Landwirtschaft, ja, aber der muss ja irgendwie gelebt werden. Also
ja. Du bist ja davon abhängig, Partnerschaften zu bauen, in dem Geschäftsmodell, die einfach lange laufen. Ne? Weil immer nur jedes Jahr 70% Fluktuation, das kann zwar irgendwie vielleicht klappen, aber dann schläfst du ziemlich unruhig. Ne?
Genau.
Ja, und unsere 15-25% Fluktuation ist auch schon viel, finde ich. Ne? Also da möchte ich halt, also wir sind eine typische erzeugergeführte Solawi und dementsprechend haben wir da die Herausforderung, die Mitglieder zu aktivieren einerseits, als auch sich untereinander zu vernetzen und sich auszutauschen, sich kennenzulernen. Und an der Stellschraube will ich drehen, weil ich glaube, nur dann kann ich langfristig auch wirklich, wenn da sich ein Kernteam vielleicht entwickelt oder wenn es eben Mitglieder gibt, die mit allem, was wir so tun, so zufrieden sind, dass wir die Fluktuation auf 10% runterkriegen oder so. Urs, um auf deine Frage mit den Kennzahlen vielleicht ein bisschen zurückzukommen. Die Fläche hatten wir ja geklärt. Wir haben jetzt im Moment 100 Anteile. Wir hatten mal mit 40 angefangen, auf der Hälfte der Fläche. Und im zweiten Jahr auf derselben Fläche waren es 50. Im dritten Jahr hatten wir die Fläche, die wir jetzt haben, haben wir aber erstmal nur auf 85, also nicht gleich verdoppelt. Und seit 2 Jahren oder 3 Jahren jetzt eben die 100. Ne? Und genau. Und am Anfang hatten wir das Marketing halt schon auch unterschätzt, weil es ein bisschen wie ein Selbstläufer war, eben auch durch Corona. Und danach kam dann halt so die harte Realität. Und wir haben dann gemerkt, okay, das ist wohl doch ein bisschen mehr Aufwand, auch finanziell gesehen, als wir bisher dachten. Und wir haben dann halt schnell gemerkt, dass die Events und auch die Workshops sind für uns sowohl das Mittel, die Leute an uns zu binden. Also man schließt halt über einen Instagram Werbeanzeige, melde dich zur Solawi an. Das funktioniert nicht, aber ich kann die Leute über Instagram auf die Fläche holen. Und wenn sie dann verkostet haben und wenn sie dann rumgelaufen sind und mit uns persönlich gesprochen haben, dann ist man schon eher bereit, sich für ein Jahr zu binden. So, also wir haben gemerkt, das funktioniert viel besser, ist auch viel menschlicher und viel logischer und psychologisch logischer sozusagen. Und wir haben halt die zweite Fliege, die wir schlagen damit, dass wir dann halt die Gemeinschaft stiften können, dass wir so ein lebendiger Ort sind, der, ja, also in die Richtung soll es ja auf jeden Fall gehen. Und da eignen sich die Veranstaltungen, Gemüsebackwettbewerb und sowas, das eignet sich da viel besser als Flyer verteilen und Instagram-Werbung oder so. Ja.
Lebt ihr denn von der Gemüse, von dem Gemüseanbau, rein vom Gemüseanbau von der Solawi gut? Und den Vollerwerb? Ja. Schlaft ihr gut?
Ja. Ja.
Geil. Also es funktioniert.
Man muss auch ganz ehrlich sagen, klar, man wird davon nicht Millionär. Dann darf man nicht in den Garten gehen, glaube ich. Mhm. Aber das ist auch nicht unser Anspruch. Ich sage mir immer, solange ich alle Rechnungen bezahlen kann, solange ich selber gute Lebensmittel jetzt, die ich nicht selber herstelle, auch trotzdem noch mir erwerben kann, die ja preislich auch höher sind, Bio-Lebensmittel, solange ich was für meinen kleinen Knirps hier irgendwie zurückpacken kann, solange es dem gut geht.
Solange wir unsere Hobbys noch ausleben können.
Genau. So. Von daher muss ich sagen, kann ich...
Ausgekauft, oder?
Genau.
Genau,
also, ausgekauft. Kann man davon vernünftig leben, würde ich sagen,
ja,
oder?
Ja. Genau, und tatsächlich ist auch alles, du hast ja vorhin noch meine Gartendesigns angesprochen. Also ich habe, der Marcel ist Einzelunternehmer, die Urproduktion Gemüse läuft auf ihn, Land- und forstwirtschaftlicher Betrieb läuft auf ihn. Das ist, womit wir unser Brot und Butter verdienen. Und ich bin noch mit einem Kleinunternehmen, heißt Permaglück Design. Und da wird alles andere drüber abgerechnet, Gärtnereiführungen, Vorträge, Workshops, das Anbauplanungsseminar, andere individuelle Beratungen für eine Gründung, die ich noch mache, ein Gartendesign, was ich jetzt erst wieder reingekriegt habe. Genau, und solche Sachen werden dann darüber abgefrühstückt. Und das ist aber so in unserem finanziellen Lebenskonzept gedacht, dass halt alles gestemmt werden kann mit Marcel plus noch ein kleines bisschen beiseite legen. Und das, was ich dann noch verdiene, ist so on top. Ich meine, Juri ist jetzt der Erste, wir wollen gern vielleicht noch ein zweites Kind. Wenn die dann größer werden, die Schule kommt dazu, dann kann es halt auch sein, dass ich auch ein Standbein mit werde. Aber so ist es eben geplant.
Und ihr habt noch eine Auszubildende?
Also wir haben immer eine oder einen genau Auszubildenden. Jedes Jahr quasi neun von der biodynamischen Ausbildung. Wir sind dort, also von der biodynamischen Ausbildung im Westen sind wir mit als Ausbildungsbetrieb gelistet. Aber als Spezialbetrieb, die Ausbildung geht schon 3 Jahre und die müssen ja sowieso, die Auszubildenden müssen ja eh mindestens einen Betriebswechsel machen in den 3 Jahren. Und bei uns dürfen sie allerdings nur 1 Jahr bleiben, weil wir eine Art Spezialbetrieb sind. Klar, ist auch verständlich, in der ganzen Landwirtschaft gibt es eben mehr als in einem Marktgarten Gemüse anzubauen.
Ja, die werden ja geprüft mit Tierhaltung, Ackerbau, Werkstatt und das können wir nicht abdecken.
Das geht bis jetzt gut. Also wir haben die letzten 3 Jahre immer, also es ging los mit der Christine damals 2021, dann wurden wir ein bisschen zu spät auf die Liste gesetzt. Da hatten dann für, also 2022 hatten wir keinen Azubi, aber ab 23, 24 und auch für dieses Jahr ist schon wieder jemand gesichert, der jetzt im März dann anfängt. Das geht eigentlich ganz gut, weil auch in dem Bereich da der biodynamischen Ausbildung für die jungen Leute ist natürlich Marktgarten auch so ein Begriff, der sehr interessant ist und bei den meisten Demeterhöfen, es gibt zwar einige, die auch schon so ein bisschen damit rumexperimentieren, aber für viele ist eben noch der Standard Gemüsebau ist genau einfach, das ist da noch vorrangig, sage ich mal. Und falls du jetzt auf Arbeitskräfte hinaus wolltest, wir haben dann über den Sommer haben wir noch jeweils für 3 Monate eine Praktikumsstelle und zwar von Mai bis Juli und von August bis Oktober.
Das ist ja doof.
Jetzt stand beim Thomas gerade Connecting, aber
bist du noch da, Tommy? Ja, ich bin noch da. Ihr wart kurz alle weg bei mir.
Ja. Ja, okay. Also 2 Sommerpraktika von Mai bis Juli und von August bis Oktober haben wir gerade gesagt.
Genau.
Und die Stellen sind noch frei dieses Jahr.
Meldet euch. Meldet
kann man euch als kann man als Vorpraktikum für Demeter einreichen.
Würdet ihr eure Gärtnerei zu zweit weiterhin schaffen?
Zwei Personen Vollzeit, ja. Ist halt über Juri nicht möglich, aber 2 Personen Vollzeit würden es schaffen.
Und ich muss auch dazu sagen, wir sind eine sehr relaxte Gärtnerei. Wir kommen im Sommer sehr gut aus mit den Langzeitpraktikanten oder Praktikantinnen und dem Azubi oder der Azubine. Also da sind wir eben wirklich von Mai bis Oktober sind wir zu dritt. Kerstin hat sich ja in der Schwangerschaft vor 2 Jahren schon rausgenommen. Jetzt das komplette letzte Jahr. Also da hast du schon noch viel mitgemacht, aber so Stück für Stück immer weniger. Mhm. Und eigentlich das ganze letzte Jahr über die ganze Saison 24 warst du eigentlich zu Hause, warst Mama, hat mir den Rücken freigehalten.
Ich habe alles gemacht, was nicht Gemüse ist.
Ganzen Bürokram.
Buchhaltung, Marketing, innere Kommunikation, Veranstaltungsorga.
Genau, auch gut.
Also von daher, das ist jetzt vielleicht. Also, Entschuldigung, wollte ich gar nicht unterbrechen. Und
von daher muss ich sagen, wir waren eben während des Saisonpeaks waren wir zu dritt im Garten. Und ich muss sagen, wenn man nicht so relaxed wäre wie wir, würde man es wahrscheinlich auch zu zweit schaffen. Aber das ist für mich eben doch so ein bisschen so ein Ansporn, so ein Ding, wo ich will ja diesen Job noch ein paar Jahre machen und der macht mir ja auch Spaß. Und für mich ist so eine Work-Life-Balance total wichtig. Und das merke ich auch in den letzten Jahren. Das ist, wie wir vorhin schon sagten, im ersten Jahr, ich kann mir heutzutage gar nicht mehr vorstellen, wie wir es geschafft haben, noch jede Woche ein Video rauszuhauen. Aber da war eben auch einerseits die Energie für das komplette Leben umkrempeln. Das war was Neues. Man hat da so viel Energie freigesetzt, was du normal gar nicht hast irgendwie. Das ist so viel Adrenalin. Und Zusätzlich war eben das Filmen damals ja auch, wir hatten es zwar in Holland schon so ein bisschen gemacht, aber mit unserem Hobbygarten, aber das war eben trotzdem auch noch mit, komm, wir wollen das Neue, was wir hier machen, wir wollen das präsentieren, das gibt es noch nicht richtig auf YouTube, sowas. Und da war eben auch dieses Filmen und Schneiden, das war zu dem Zeitpunkt auch noch ein Hobby. Mittlerweile ist es auch schon wieder so, dass man sagt, okay, die Arbeit macht mir immer noch mega Spaß und ich finde, das wird auch gar nichts anderes machen wollen, als das Gemüse anzubauen. Aber ich merke eben auch, okay, ich bin eben mein Leben lang schon hobbymäßig Musiker, hatte das auch viele Jahre in Holland alles vernachlässigt, aber das kam jetzt so gerade die letzten 2 Jahre und weil ich eben hier im Dorf auch Mitmusiker eine Band gefunden habe, kam das eben wieder Stück für Stück zurück, wo ich dann eben jetzt sage, ich finde es auch cool, wenn ich freie Zeit habe. Und von daher finde ich es auch cool, wenn ich nicht im Sommer 70-Stunden-Woche, 60-Stunden-Wochen drehen muss, sondern dann vielleicht lieber nur 35 oder sowas.
Also im positivsten Sinne gemeint, echt mal ein Statement gerade. Im positivsten Sinne gemeint ist das doch echt mal ein Statement gerade, dass eine Gärtnerei relaxed geführt werden kann und man sich nicht die gesamte Saison über komplett aufreiben muss. Finde ich toll. Ist eine Frage der Organisation im Übrigen.
Ja, und natürlich sind das dann höhere Lohnkosten, die man auch in Kauf nehmen muss. Ne? Das ist natürlich so, wenn du dir dann jemanden holst, den es theoretisch nicht bräuchte. Man könnte es auch mit dem Azubi in Vollzeit und so. Wobei, ich habe noch mal so ein bisschen gerade so nachgedacht. Ich glaube, wir würden dann vielleicht die Events nicht so, also vielleicht nicht so viele Events dann mehr stemmen. Du machst ja nachher dann Buchhaltung, Marketing und Orga und das machst ja dann alles abends, wenn du tagsüber so arbeitest. Aber ja, also vom Gemüseanbau an sich, nicht jeder will ja sowas, wäre es mit 2 Personen machbar.
Genau. Ja. Aber dann hätte man schon auch volle Wochen.
Dann hättest
und auch mal die ein oder andere Überstunde. Ja, ja.
Genau, dann hättest du mal mindestens 40 Stunden, so zwischen 40 und 50 hast du dann in der Hochsaison, denke ich auch. Ja.
Aber dass ihr dadurch noch Arbeitsplätze schaffen könnt und bezahlen könnt und das anscheinend wollt und könnt, das ist doch noch umso besser.
Ja, und letztendlich musst du halt einfach, also das ist ja auch eine Form von Wissensvermittlung, in dem Sinne, wo wir ausbilden, aber auch die Praktikanten, ja, die dann ihr demeter Vorpraktikum bei uns absolvieren oder jemand, der gründet, zu uns 3 Monate kommt, Vollzeit mitarbeitet und dann weggeht und gründet, haben wir auch schon ein paar Mal gehabt. Das ist natürlich auch, füllt einen auch mit Stolz, dass man da dann zu beitragen konnte, da ja mitzuhelfen, mit zu unterstützen, Wissen zu vermitteln, Erfahrungswerte mit zu verteilen.
Und ja, die Praktika, die kriegen natürlich jetzt nicht wie ein ausgebildeter Gärtner irgendein Angestelltengehalt oder sowas, aber es ist schon so, dass wir sagen, wir wollen ja auch keine Unmenschen sein. Die Azubis kriegen auf jeden Fall ein gutes Ausbildungsgehalt, was nicht an der Untergrenze ist. Da wurden wir schon ein paar Mal gut von dem Ausbildungskreis da von Demeter gelobt, auch dass gerade wir als so ein kleiner Minibetrieb das schaffen, die Azubis artgerecht zu entlohnen.
Wie viel bekommen die denn bei euch?
Was ist jetzt nächstes Jahr?
Das ist 3. Lehrjahr und da sind wir bei 1200 brutto.
Ja. Das cool. Ist jetzt auch bloß ein Ausbildungsgehalt, klar, aber es ist eben auch ein Azubi-Gehalt. Und bei den Langzeitpraktika ist es so, dass auf jeden Fall Hauptpunkt, sagen wir ja, ist einerseits die Wissensvermittlung, weil 3 Monate, wenn jemand motiviert ist, kommt, der sowas selber starten will. Wir hatten ja letztes Jahr gerade die Fee bei uns, die ja sich so reingehängt hat, die können uns auch den ganzen Tag durchlöchern mit Fragen und die hat sich bei alles Notizen gemacht und hat auch wirklich danach ihren Garten gestartet im Norddeutschland allein.
Das kennt sie, ich sehe ihn nicht. ja, das sieht super aus. Der sieht fantastisch aus, der Garten. Ja.
Und da ist schon erstmal die Hauptbezahlung von uns gedacht, dass es im Prinzip die Wissensvermittlung oder die Weitergabe ist. Aber wir sorgen schon dafür, dass jetzt für den Praktikanten oder die Praktikantin, die kommt, keine Unkosten entstehen. Kost und Logis übernehmen wir, Gemüse sowieso aus dem Garten und eben die anderen Lebenserhaltungskosten, wenn eben jetzt noch, die kriegen dann eben noch ein Taschengeld dafür, dass auf jeden Fall eben auch diese Sachen, die nicht aus dem Garten kommen, gekauft werden müssen. Dass auf jeden Fall nicht Unkosten entstehen. Großbezahlung. Ich meine, was die mit dem Taschengeld machen, ob sie sich das jetzt oft brauchen für Lebensmittel oder ob sie sich wegstellen, das ist...
Dafür ist es ja auch ein Praktikum
genau,
letztendlich, ja.
Genau.
Also, Das ist vielleicht mal der richtige Punkt, um mal zu einer speziellen Frage überzuleiten. Hier soll es ja sehr stark so auch um das Thema nicht nur eure persönliche Story, sondern auch Gründung und Unternehmertum gehen, ja. Und das wird ja in der Lehre immer so messerscharf unterschieden. Bist du Selbstständiger oder bist du jetzt Unternehmer, ja? Also dem Selbstständigen wird irgendwie immer unterstellt, ja, du bleibst immer klein und verkaufst irgendwie so halt deine Zeit gegen Geld, und dem Unternehmer, du leitest nur und bist auf Wachstum angewiesen. So. Ich finde, beim Marktgärtner ist das eine komplett andere Situation, weil wenn ich jetzt nur mal überlege, was ihr jetzt in den letzten 44 Minuten beschrieben habt, in wie vielen verschiedenen Geschäftsfeldern, Marketingfeldern, Ausbildung und so weiter ihr unterwegs seid, ja, was ihr euch vorher für Gedanken gemacht habt und so weiter, finde ich, seid ihr in einem riesigen Kontext unterwegs, in dem eigentlich jedes große Unternehmen genauso unterwegs ist. Und deswegen ist mal meine Frage an euch, wo gruppiert ihr euch eigentlich ein?
Meinst du jetzt als selbstständig oder
Unternehmer? Als was seht ihr euch?
Ein mittelständischer Familienbetrieb.
Ja, irgendwie so. Also Unternehmer finde ich immer komisch. Als Unternehmer würde ich mich selbst gar nicht so...
Da hast du nicht nur einen Azubi, sondern hast du Vollzeitangestellte mit Mindestlohn und Abteilungen. So. Also da bist du dann schon so 5, 6, 7 Leute vielleicht. In der Größenordnung würde ich auch als Unternehmer noch... Auch das ist, ja. Aber so Familienbetrieb, das ist es definitiv. Ja, ja, Nachwuchs ist schon in der Mache. Und Punkt.
Ja. Okay. Geht für mich voll als Unternehmer durch. Ihr definiert es anders für euch. Ich finde es auf jeden Fall großartig und das ist ein krasses Beispiel dafür, was man mit einer Marktgärtnerei alles machen kann. Ja, wie viel man damit erreichen kann, wie viel man damit auch vor allen Dingen auch weitergeben kann. Wir haben ja selber bei euch unsere erste Praktikumswoche gelernt und ich kann euch beruhigen, wir haben die Aufzeichnungen, ich glaube, ihr fandet das damals ein bisschen strange, weil wir ständig rumgelaufen sind und ins Handy reingesprochen haben, in OneNote, und die Aufzeichnungen, die haben wir bis zuletzt benutzt. Ja,
ja, so, schön. Aber ihr seid auch ganz schön nerdig unterwegs, das muss man auch sagen.
Genau.
Gott.
Urs, dein Ton ist weg.
Jetzt ist er vielleicht wieder da.
Ich höre euch die ganze Zeit.
Jetzt ist er da.
Okay. Ja klar, hau rein. Ein paar Zahlen haben wir ja schon. Und da fehlen aber sicher noch ein paar.
Wie groß eure Marktgärtnerei ist, wissen wir, wie viel Beetfläche ihr bewirtschaftet. Welches System nutzt ihr? Nodig, Lotil, könnt ihr dazu kurz was sagen? Wie arbeitet ihr da konkret?
Also angefangen ursprünglich haben wir einfach, das ist dann wahrscheinlich Lotil nach Portier, die ersten 2 Jahre eigentlich komplett Portier kopiert. Ohne groß zu experimentieren, einfach um erstmal eine Routine reinzukriegen. Es ist immer noch hauptsächlich diese Methoden, das heißt, wir benutzen einen Einachser zum Beete vorbereiten, arbeiten aber vermehrt mit Mulch-Geschichten, was wir jetzt nicht direkt vom Portier haben, sei es In-Situ-Mulch-Sachen, wo wir eben früher Gründüngung, wir haben von Anfang an haben wir schon Gründüngung zum Beispiel dabei, die haben wir aber früher, so wie wir es beim GM gelernt haben, abgemäht, dann mit einem Rotationsflug Erde von den Wegen obendrauf gepackt, das war ja dann schon verkleinert mit dem Mulcher, Erde obendrauf gepackt aus den Wegen.
Das musst du
ja, dann richtig, ja. Und dann Silofolie drüber, das dann einen Monat, so im Mai, Juni hat es meistens einen Monat bloß gedauert, dann konntest du eigentlich die Folie runternehmen, konntest eine normale Beetvorbereitung machen, hast nichts mehr gesehen von den zerhäckselten Gründüngungsresten. Mittlerweile sind wir, weil wir insgesamt mehr ins Thema Mulchen gekommen sind, dazu übergegangen, unsere Gründüngungsblöcke, also das ist einmal vor den Herbstkohlen der komplette Block, dann ist es einmal komplett vor dem Kürbisblock. Mhm. Kürbis, Zucchini-Block.
Und hier und da noch.
Und dann, genau, dass wir es eben nicht abmulchen, sondern dass wir es einfach abknicken. In Situ-Mulch, quasi einen Mulchteppich schaffen wir an Ort und Stelle. Und das versuchen wir vermehrt zu machen. Und dann nutzen wir auch ein bisschen mehr Transfermulch noch. Wir haben hier aus dem Ort einen guten Bekannten, der jetzt nicht direkt ein Bauer ist, aber der hat so ein paar Wiesenflächen, die er auch immer mäht, hat noch eine schöne alte Quaderballenpresse, eine kleine, da bringt dann diese schönen handlichen Heuballen, die lassen sich dann schön zum Beet bringen, das ist eigentlich ideal zum Kulturenmulchen und da haben wir uns gesagt, alles was große Kulturen sind, ist es jetzt ein Porree, ein Lauch, ein Knollensellerie, die ganzen großen Kohle oder alles was jetzt kein Salat und sowas ist, wo es machbar ist, das was eine gewisse Zeit lang steht, kriegt da noch ein bisschen Heu mitgemulcht. Aber ansonsten ist es schon noch Low-Till. Also No-Dick ist es auf keinen Fall.
Okay. Und wie viel Umsatz habt ihr jetzt dieses Jahr gemacht mit dem Marktgarten?
Also unser Vertragsjahr geht von März bis Februar. Wir sind also noch nicht fertig. Dementsprechend habe ich jetzt, die Zahlen habe ich jetzt natürlich nicht 100% im Kopf. Was ich sagen kann, ist, dass wir 100 Ernteanteile haben, 90 Euro im Monat. Das sind 1.080 als Jahresbeitrag, sind also 108.000 Euro gerechnete Maximalumsatz. Mein Kleinunternehmen, die Nebengeschichten, so das eben jetzt nicht, sondern rein Solawi-Einkommen sind eigentlich 108.000 Euro Maximum. Natürlich, wenn du am Anfang der Saison nicht ganz voll bist, hast nicht genug, hast Mindereinnahmen in dem Sinne und je nachdem, wie sich das dann im Laufe des Sommers füllt und so weiter. Wir hatten, ich glaube, knapp über 90.000. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall, wir hatten ein paar Mindereinnahmen am Anfang der Saison und wir haben bis zum Schluss 5 Plätze frei. Also genau, waren nicht ganz voll geworden. Dort wird es dieses Jahr ändern. Dann haben wir Ausgaben, wollt ihr ja zahlen. Also, im Grunde ist es ja so bei einer Solawi, du schätzt ja die Ausgaben, die Jahresausgaben schätzt du im Voraus. Das heißt, für das neue Vertragsjahr, das 2025 im März beginnt, mache ich eine Kalkulation, wo ich dann gucke, von März bis Februar 26, was werde ich ausgeben für Saatgut, für Kompost, für Dünger, für Lohn, für Versicherung, für und so weiter und mache halt eine ganze Liste und dann mache ich einen Strich drunter, Summe X kommt bei raus und das verteile ich auf die Mitglieder und damit generiere ich die Mitgliedsbeiträge. Das heißt, ich rechne mal als erstes meine ganzen Kosten zusammen plus halt auch eine Liquiditätssicherung, also einen Puffer von ein paar tausend Euro, dass wenn unerwartet was kommt, eine Folientunnelfolie wegfliegt und repariert werden muss, dass das abgedeckt werden kann oder für zukünftige Investitionen und so. Oder eben für diese Mindereinnahmen, für die Einnahmenausfälle am Anfang der Saison ist immer ein kleiner Puffer mit drin und so weiter. Baumaßnahmen, das setzt man dann alles untereinander. Und dadurch ergeben sich dann die Mitgliedsbeiträge. Und dann hoffst du sozusagen, dass du gut Werbung machst, dass das dann rechtzeitig alle Plätze besetzt sind, dass du dann den Umsatz auch reinholst, den du brauchst.
Das heißt, so, ich habe Positionen, die ihr dann über die Jahre, ich sag mal, weiterschleppt. Ja, die ihr dann nicht nach jedem Jahr. Ihr schafft Rücklagenpositionen, die ihr dann über die Jahre auch weiter mitnehmt. Also beispielsweise jetzt für irgendwelche Reparaturen oder mal, was weiß ich, ihr geht davon aus, in 10 Jahren brauchen wir einen neuen Tunnel und löst die dann nicht am Ende des Jahres einfach auf, weil er sagt, das ist ja super, dann haben wir ja nochmal, das heißt irgendeine Zahl, 10.000 Euro mehr gewinnen, ja, von dem wir jetzt irgendwie dick wegfliegen können oder so, sondern der bleibt da, betriebswirtschaftlich liegen, ja, und wird einfach weiter aufgebaut.
Das ist schon auch mal passiert, als wir dann hier in eine andere Wohnung jetzt vorm Haus umgezogen sind vor 2-3 Jahren. Da hat man dann auch mal, anstatt das, was man sich monatlich normal rausnimmt, haben wir gesagt, okay, jetzt wollen wir uns mal eine neue Küche kaufen, weil wir gerade in eine neue Wohnung ziehen, dann nehmen wir uns mal in dem Fall ein bisschen mehr raus, weil es ist eh gerade genug da. Und
aber
letzten Endes ist es schon so, dass es eigentlich drauf liegen bleibt, dass wir jetzt nicht zum Jahres- oder Wirtschaftsjahresende sagen, so, wir fangen nächstes Jahr wieder mit Null an. Und
man muss es so ein bisschen sehen, wie wir zahlen uns sozusagen monatlichen Gehalt aus. Es ist nicht das rechtlich richtige Terminus, ist es nicht, aber So funktioniert das quasi. Da, du hast halt das Geld auf dem Solawi-Konto liegen. Da kommt jeden Monat über die Mitgliedsbeiträge was rein. Du bezahlst jeden Monat deine Rechnung und dir selber eine Art Gehalt. Und alles, was du nicht brauchst an Unternehmensgewinn, bleibt halt dann liegen fürs Jahr drauf. Und bei der Kalkulation ist natürlich entsprechend auch immer eingerechnet, dass du kompensieren kannst die Mindereinnahmen, weil du nicht voll geworden bist oder weil du nicht voll in die Saison startest. Das musst du ausgleichen, aber eben auch Unerwartetes oder Reparaturen oder Baumaßnahmen, so dass das ist alles mit einkalkuliert und eben auch Rücklagen.
Wie viel Startkapital, also beziehungsweise wie hoch waren denn eure Startinvestitionen?
Ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube so.
20.000.
Nee, es waren 30.000. Also ich hätte gesagt sogar 33.000, aber so in der Größenordnung 30, 33.000 hatten wir gehabt. Da musst du halt einrechnen. Wir hatten damals 1.000 Quadratmeter Beetfläche plus diesen großen Folientunnel. Einen Schuppen hatten wir nicht. Lagerraum, Kühlung oder was haben wir nicht gehabt. Wir hatten den Einachser gekauft mit Egge. Also Kreiselegge, Rotationspflug und Schlegelmulcher, den Einachser komplett neu. Dann hatten wir den großen Tunnel, die Bewässerung, Dünger mittelzahl. Genau, das waren so die Hauptkosten. Und natürlich, aber viel davon war auch Lohn, natürlich. Ja, aber so. Es geht auch günstiger, würde ich sagen. Wir haben uns halt, weil wir das konnten. Das Neueste vom Neuesten und das Beste vom Besten geholt, wobei wir auch hier und da mal eine Gärtnerei hat uns kontaktiert, weil sich rumgesprochen hat, hier gründet sich was. Da war im Nachbardorf eine, der ist nun gerade dann ins Ausland weggezogen, in den Ruhestand, der hat seine Gärtnerei aufgelöst. Da haben wir ein paar Bändchengewebe und ein paar Anzuchtplatten. Also es ist aber wirklich Appel und ein Ei. Also
ich muss auch sagen, die größte Einzelposition damals war schon der Einachser.
Ja.
Das waren damals um die, glaube ich, wir haben ein gutes Angebot bekommen damals, haben glaube ich um die 11.000 Euro bezahlt für alles zusammen, für eben den Einachser plus die drei Anbaugeräte. Mhm. Kostet heutzutage wahrscheinlich auch schon wieder um einiges mehr, wenn man es genau in der Konfiguration bestellt.
Der Folientunnel
war damals mit Transport von England ohne Brexit und sowas, waren es glaube ich um die 6.000 Euro.
6,5, genau.
Nee, waren 5,5 waren so und 6 waren es dann mit Transport.
Okay.
Waren 6.000 Euro. Also wie gesagt, die größte Einzelposition war der Einachser. Und die kann man sich eigentlich in der Größenordnung, ist es kein Muss, sage ich auch immer wieder. Das war für mich damals eine Spielerei. Ich war großer Portier-Fan und irgendwie auch so das Kind im Manne. Wenn man schon nicht mit einem Traktor arbeitet, ist vielleicht auch cool, trotzdem irgend so ein Ding da zu haben.
Das ist halt Handwerk.
Irgendwas, was knattert, brauchen wir.
Genau. Es gibt ja aber genug Beispiele, gibt ja genug Kollegen von uns, die es eben in der gleichen Größenordnung oder sogar größer machen und keinen Einachser mal Sarah Ophias oder sowas, die von Anfang an nur mit Hilfe oder sowas arbeiten oder der Jasper vom Hellebauer oder irgendwie sowas. Geht natürlich auch alles ohne, da kannst du dir schon mal mindestens heutzutage wahrscheinlich 12.000 bis 15.000 Euro wegdenken, von also sparen, ja. Wenn man sowas anlegt, so einen Markt offen.
Und diese, ich sage jetzt mal 30.000, die habt ihr dann im Budget als Abschreibung, würde man es ja nennen, auch wenn es jetzt buchhalterisch ihr keine Abschreibung macht, weil ihr wahrscheinlich 13a-Betrieb seid, aber als Abschreibung mit drin, also das Geld kam und kommt auch in den nächsten Jahren wieder, beziehungsweise wahrscheinlich habt ihr es dann auch wieder reinvestiert, weil ihr ja, denke ich, mit Betriebserweiterung und so jetzt weitere Investitionen getätigt habt. Und wie ist es dann, weil das ist bei so vielen Solawis, erlebe ich das, dass sie sich da, ich sag mal, auf eine Art ein bisschen selber bescheißen. Wenn ihr es jetzt reinvestiert, kann man ja sagen, okay, bevor ich mir jetzt einen Kredit mache und hier Geld, Liquidität rumliegen habe, reinvestiere ich es. Aber ist dann eure Abschreibungssumme im Budget auch parallel angestiegen?
Abschreibung wird in dem Sinne nicht ausgewiesen in der, ich weiß, was du meinst, es wird einfach Jahr für Jahr in dem Sinne Liquidität auf dem Konto angesammelt. Das ist unsere niedrigschwellige, laienhafte Umgang damit.
Wie nennst du den Posten im Budget oder legt ihr euer Budget überhaupt so weit offen, dass es ein eigener Posten ist?
Liquiditätssicherung.
Okay.
Also was dann davon nicht gebraucht wird, spart sich an. Und
Direkten Postenabschreibung.
Postenabschreibung gibt es in dem Sinne nicht, ja. Aber wir haben auch gut im Gespür, wie der Zustand von unseren Sachen ist und wann denn wieder eine Investition kommen könnte. Und das ist jetzt nicht, also das Schlimmste, was passieren könnte, ist dieses Jahr passiert. Der Folientunnel muss neu, ja.
Die Folie, nicht der Folientunnel.
Genau, also das nächstschlimme, was passieren könnte, irgendwas ist mit dem Einachser vielleicht. Aber auch das wäre aufzufangen.
Aber das heißt, eure gesamte Startinvestition hat sich wieder reingespielt, ja? Okay. Stark.
Was sind denn die drei größten Kostenpositionen in eurem Budget? Also Lohn, nehme ich mal an, ist ein großer. Was ist das andere?
Die drei größten. Also groß ist, die drei größten kriege ich jetzt so nicht hin, aber groß ist, was ist groß? Steuerbüro, würde ich sagen. Wir haben ein Steuerbüro. Wir machen Einkommensteuer nicht selber, die Lohnsteuer nicht selber. Marketing ist groß. Marketing ist groß. Und wenn du jetzt Saatgut und Düngemittel zusammennimmst, das, was man halt sozusagen, was so der Durchläufer ist, das ist der typische, an was man als erstes denkt bei einer Gärtnerei. Saatgut, Pflanzen und Düngemittel, das würde ich zusammen, würde ich sagen, auch noch.
Aber in seiner Höhe nicht an Lohnkosten dran. Also,
nee, also zusammen kommen die nicht an Lohnkosten dran. Also
Lohnkosten,
ja, klar.
Lohnkosten plus das, was auch der Azubi, also komplette Lohnkosten. Das
ist ja fast die Hälfte vom Umsatz, ja, genau. Und also, ja, und dann hast du Marketing, rechnen wir, glaube ich, mit 5.000, 6.000 Euro dieses Jahr, ja, Saatgut 2.000, 2.500, sowas in der Dreh, der Steuerberater, ich weiß nicht, ob wir bei 2.000 oder 3.000 sind, sowas in der Dreh, um da mal ein paar Zahlen dran zu heften. Düngemittel, da sind wir, glaube ich, auch bei 2.000, 2.500, je nachdem, wie sich die Inflation gestaltet. Also, ja, was fällt mir noch
ein? Wir machen eure gesamten Jungpflanzen nach wie vor selbst, ne?
Ja, also genau, die Pflanzen, Jungpflanzen selber kaufen wir nur dann ein, wenn wirklich irgendwie was missraten ist oder nicht geschafft wurde oder der Frost hat uns erwischt oder sowas. Mit Schädlingen haben wir auf unserer Fläche, sind wir ja sehr gesegnet, wenig zu kämpfen. Das heißt, Jungpflanzen werden wirklich nur im Notfall dann spontan zugekauft, aber die Anzucht läuft 100% bis auf, also inklusive Veredeln. Alles machen wir selber, von Anfang an schon. Das war irgendwie ein No-Brainer für uns, das zu machen. Ich weiß noch, wie eine Gärtnerfreundin, wirklich eine ausgebildete Gärtnerin, Gemüsegärtnerin, wo ich auch meinen Minijob hatte und so, die hat dann natürlich sehr interessiert beobachtet, wie diese gerade frisch Umgelernte da mit ihrem Mann, der noch nie was außer Hobbygarten gemacht hat, wie die da eine Gärtnerei starten. Und fand auch das System Market Gardening sehr interessant. Und hat aber noch ein paar Fragen gehabt und so und hat sich das alles angeguckt. Und die hat halt auch gemeint, boah ey, Anzucht, lass es. Das halt sie das nicht auch noch auf. Und wir haben aber gesagt, nö, vom Saatkorn bis zur Ernte und Jungpflanzen, die kleinen süßen Pflänzchen, ja, das macht doch Spaß. Und ja, irgendwie haben wir das gemacht. Und tatsächlich muss ich sagen, es ist nicht so schwer gewesen. Also wir haben das ganz gut. Wir haben im ersten und im zweiten und im dritten Jahr schon auch mal Pflanzen zugekauft. Aber das ist ja nichts verglichen mit was hätte schief gehen können. Also es ist gar nicht so schwer irgendwie, findet man. Es macht sich gut, auch da auch beim Veredeln, das geht irgendwie, das kriegt man hin. Und das sind jetzt alles keine Hightech-Tische oder Ausstattung, was wir da haben. Das ist alles do-it-yourself. Das geht schon irgendwie. Und die Gärtnerin hat dann letztendlich da schon auch irgendwie den Hut vorgezogen, dass wir das dann noch mitgemacht haben, aber hat eben auch gesehen, dass das gut geht und dass wir halt auch durch diese Masterclass von JM so gut ausgebildet wurden. Das muss man dazu sagen. Also wir haben ja auch wirklich vernünftiges Wissen bekommen und Erfahrungswerte bekommen und Nachschlagewerke bekommen und die haben wir halt auch einfach dann benutzt, ja, in Gänze. Und die hat dann letztendlich im zweiten Jahr hat sie gesagt, so Kerstin, hier, jetzt mach mal Market Gardening bei mir. Komm, wir setzen her, wir strukturieren um. Und da musst du dir mal geben, dass jemand, der nach, weiß ich nicht wie viel, 15 Jahren oder was, das eigene Baby, die Gärtnerei ist nur, gab's, die Gemüsegärtnerei gab es nur, weil sie es gab, weil sie das angefangen hat. Und hat halt typisch Demeter so, zwar ohne Traktor noch händisch, aber halt 90, also oder 1,20er Beete und halt, ja, und ohne Anbauplan, alles im Kopf und solche Sachen. Und die ist dann eben auf System Market Gardening umgestiegen, weil sie gesehen hat, krass, ey, was da alles möglich ist und wie schön strukturiert das ist. Und das gefällt mir gut. Und die Übersichten, die wir hatten, was wir wann wie ernten und die Unsicherheiten, die wir dadurch ausräumen konnten, ja, weil wir genau wussten, wie viel wir kaufen, wie viel das kostet, wie viel Saatkorn, wie viel Pflanzen kommen dabei raus, was kommt vom Beet runter, wann. Ja, das fand sie gut.
Cool. Absolut cool. Wie viel Beetmeter braucht ihr pro Ernteanteil? Wisst ihr das auswendig?
Ja, 15 Quadratmeter. Also 15 Quadratmeter pro Ernteanteil, das sind 20 Beetmeter. Ja, also 2 unserer Beete. Ja.
Also das ist jetzt ein durchschnittliches Ding. Das kannst du wahrscheinlich gar nicht so genau nehmen.
So kannst du es nicht anbauen, aber rein rechnerisch ergibt sich das, ja.
Und auch ja, mit den Jungpflanzen ist es so eine Sache. Wir haben es auch ehrlich gesagt, das ist auch wieder so eine Sache. Wir sind eben wahrscheinlich jetzt ein großes Unternehmen, deswegen sehe ich mich selber auch nicht immer so als Unternehmer. So ein Unternehmen rechnet wahrscheinlich noch viel mehr Sachen so durch. Mhm. Weil es ist, wir machen eben die Jungpflanzen. Ihr seid ja in eurem letzten Jahr umgestiegen von Jungpflanzen selber machen auf Einkaufen. Hat auch viel damit zu tun, dass sich ja auch die Birte so ein bisschen rausgenommen hat und du dann viel alleine gemacht hast auch. Und dann doch auch angefangen hast, auch mit deinem Unkraut. Wie viel Zeit verbringe ich beim Hacken oder so? Also, da muss ich auch ehrlich sagen, viele Sachen, solange ich eben sehe, einerseits, jeden Freitag steht da das Gemüse, was geplant ist unten und die Leute können sich ihr Gemüse holen. Andererseits sehe ich, dass Geld für uns reinkommt, dass wir gut davon leben können, dass wir alles bezahlen können ohne Probleme und es bleibt am Ende des Jahres was über. Solange bin ich auch dann, vielleicht ist es faul, muss ich aber ehrlich, ich bin ehrlich und sag so, ich habe es auch noch nie durchgerechnet, wie viel Zeit investiere ich plus der Azubi, plus die Praktikanten, die dann in dem Moment gerade da sind, wie viel Zeit investieren wir wirklich in die Jungpflanzen? Und es gibt ja auch keinen wirklichen Stundenlohn, den ich mir jetzt, klar könnte ich mir das, was wir uns rausnehmen, mal runterrechnen, aber das interessiert mich alles.
Ja, das Preiskärtchen am Salat, an der Tomate und so. Das, also wir haben auch keine Preise fürs Gemüse. Das hatte einfach mit dem Solawi-Konzept zu tun, wo der Gesamtbetrieb finanziert
deswegen,
wird.
Deswegen gibt's ja trotzdem bei anderen Solawis auch einen gewissen Stundenlohn für die Gärtner und die arbeiten dann eine gewisse Anzahl an Stunden. Das ist ja bei uns alles nicht. Mhm. Wo wir oft auch sagen im Sommer, wo ich sage, deswegen sind wir ein relaxter Betrieb, dass wir auch schnell mal sagen können, die Arbeit für heute ist geschafft. Das Wetter ist so warm jetzt alles. Ja, was? Dann machen wir eben schon um 2 Feierabend oder dann Saatgut ist definitiv günstiger als die fertigen Jungpflanzen, aber wenn man wirklich mal mit einem bestimmten Stundensatz reinrechnet, wie viel Zeit verbringen wir mit den Jungpflanzen, ich weiß nicht, ob es dann immer noch günstiger ist, eigene Jungpflanzen zu machen. Es braucht definitiv mehr Platz.
Die Stromkosten, Wasserkosten, keine Ahnung.
Also ja. Da kann ich eben, falls du jetzt mal noch so eine Frage gestellt hattest, ist es denn so viel günstiger, Jungpflanzen zu machen oder sowas? Kann ich leider.
Es ist auch irgendwo, Quality of Life ist es schon auch, gewisse Dinge gar nicht durchrechnen zu brauchen, weil das nicht wichtig ist. Es wäre interessant, um sich mit anderen Betrieben zu vergleichen, aber für meinen Alltag, ja, also im Sinne eines Business Controlling kann ich das auch noch verstehen, ja.
Genauso gehen wir eigentlich mit den Urlaubstagen unserer Auszubildenden um, dass wir sagen, pass auf, klar, wir schreiben in den Vertrag jetzt eine bestimmte Zahl rein, weil das muss ja auch irgendwo festgehalten sein, aber wenn du Urlaub nehmen willst, wann und dann, oder wenn du auch zwischendurch mal einen Tag frei ist, brauchst wegen irgendwas, solange das nicht unbedingt jedes Mal auf dem Freitag fällt, wo eigentlich der wichtigste, wo die Manpower wirklich gebraucht wird, kann auch mal auf dem Freitag fallen, aber eben nicht jede Woche. Sag, wenn du frei brauchst und wir geben dir frei und wenn es am Ende, obwohl im Vertrag drin steht, 30 Tage und wenn es am Ende 33 waren, dann waren es eben 33, mein Gott.
Ja, es läuft wieder auf Vertrauensbasis.
Das ist eigentlich eher eine Vertrauensbasis, zu sagen, ich kann dir die Garantie geben, dass wir dich hier nicht ausbeuten in Sachen Arbeit und sowas. Dann hoffen wir, dass du, wenn wir dir schon sagen, wir sind da offen in Sachen freie Tage und freie Zeit, dass du es nicht überstrapazierst. Und
das hat eigentlich gut funktioniert, ja. Also bei uns ist es halt auch sehr wichtig, dass die Azubis und auch dass die Praktikanten und die Helfer, dass das einfach menschlich passt. Ne? So, dann haben wir auch bei vielen keine Zahl dahinter. Weil ja, wenn der Praktikant für seine Verpflegung am Ende des Monats nochmal einen Fuffi braucht, ja, dann kriegt er den Fuffi. Weil so, wenn er gut mitarbeitet. Also, ja, so, das ist so ein bisschen, könnte man vielleicht verbuchen unter wenig Bürokratie. Also es gibt Business-Zahlen, die sollte man im Blick haben, das ist mir alles klar, aber ja, wir halten es sehr praktikabel auch auf der anderen Seite und menschlich.
Mir scheint, dass wir die relevanten Sachen alle im Blick, von daher ist doch alles cool. Super schön.
Ja, denke ich auch.
Vor allem macht es einen Unterschied, ob ich quasi aus einer Position heraus so agiere wie, okay, es ist genügend Geld da, es fühlt sich gut an, wir überarbeiten uns nicht, oder ob ich aus einer Position raus, es reicht eigentlich hinten und vorne nicht und mein Tag ist viel zu lang und irgendwie laufen mir meine Kunden weg und Mitarbeiter finde ich auch nicht, ne? Weil und da ja. In so einer Situation muss ich sehr genau anfangen hinzugucken und zu rechnen. Genau. Und beim anderen ist so die Frage, will ich noch eine Stunde meines Lebens, meiner Freizeit im Büro vor irgendwelchen Zahlen sitzen? Und das ist dann auch wieder eine Präferenzfrage. Es gibt Leute, die finden es total geil, Excel-Tabellen zu machen und für die ist das dann Quality of Life, das nochmal durchzurechnen. Für andere ist es halt, Gitarre zu spielen oder was auch immer. Ne?
Macht andere Excel-Tabellen. Also, ne, ja, das ist die 80-20-Regel dann letztendlich, von der du sprichst. Ja.
Und ein Statement für euren Erfolg am Ende. Dass ihr es so machen könnt, ist doch super.
Ja.
Absolut.
Ja, also wir sind cool. Sehr happy, aber wir sind auch reich beschenkt worden mit dem Boden, auf dem wir angefangen haben und mit den Umständen, dass wir hier eine Gegend haben, wo es die Kaufkraft gibt und auch das Prinzip Gemüsekiste, solidarische Landwirtschaft, regenerativer Anbau, dass da schon ein gewisses Bewusstsein für da war. Ich habe schon mal jemanden zum Praktikum gehabt, der gesagt hat, krass, bei uns im Norden, da machst du einen Biohofladen oder eine Biogärtnerei auf, dann kommen die ganzen Leute einmal gucken, aber im Türrahmen machen sie auf dem Hackenkehrt, weil oh ja, nee, ist ja Bio. So ein Quatsch. Ja, also das habe ich auch schon erzählt bekommen. Also da musst du vielleicht auch irgendwie, da muss es auch in der Region stimmen. Es gibt bestimmt im Osten Gebiete, wo die Kaufkraft nicht da wäre, auch wenn die Begeisterung dafür da wäre. Also ja, da haben wir halt auch einfach einen guten Platz erwischt. So, also viel haben wir selber gemacht, ja, und zum Erfolg beigetragen, aber uns ist halt auch was geschenkt worden. So muss man schon ehrlicherweise dazu sagen, dass wir konnten halt das Potenzial, das hier da war und davon hatten wir halt doch ein bisschen was gut umsetzen, glaube ich. Ja.
Das ist Wertschätzung. Schön. Jo, dann gestattet uns, würde ich sagen, noch drei Abschlussfragen. Was waren die schönsten Momente in eurem Leben als Marktgärtner? Ganz schnell.
Als Marktgärtner. Puh.
Ich fand das Aufziehen der großen Tunnelfolie da am Anfang im ersten Jahr, das fand ich einen unheimlich schönen Moment. Im April war das oder so, wo sie fast alle da waren, die wir bis dahin hatten. Und dann dieser Aufbau dieses großen Gewächshauses und alle waren so begeistert, wie riesig das Ding ist. Ja, für so einen Hobbygärtner ist das ja groß und weil es so schnell ging.
Mir fällt ein schöner Moment ein, es hat aber weniger mit Marktgarten, eher mit Solawi zu tun. Es war einer der ersten Aktionstage im ersten Jahr, glaube ich, mit Verena damals unter Petra. Da haben sich über unsere Solawi zwei Frauen kennengelernt. Die kamen dann irgendwann mal, weil die eine davon ist so Hobby-Töpferin, Kerstin hatte da im Anfang mal gesagt, es wäre cool, wenn irgendjemand eine Idee hat, wie man für die einzelnen Beete Kulturschildchen machen kann. Nicht für uns, wir Gärtner haben unsere Anbauplanung, wir wissen, was wo steht und wir wissen, wie die Kulturen aussieht. Aber wenn ihr selber hier rumguckt im Garten, wäre es cool, wenn vielleicht in jedem Bild irgendein Schildchen steht. Und dann kam eben eine bei uns an und sagte, ja, hier, ich kann welche töpfern, ich töpfere. Die hat uns dann, was weiß ich, 300 Schilder von jeder Kultur, weil es steht ja auch mal mehrere Beete mit der gleichen, von jeder Kultur, die wir so damals angegeben hatten, 4, 5 Schilder oder irgendwie so. Also es waren etliche und jedes Schild ein Unikat irgendwie, so alles getöpfert so. Und dann, als die uns das präsentiert hat, irgendwann zu einem Aktionstag hat sie das mitgebracht, kam sie an mit einer anderen mit einem anderen Mitglied, einer anderen Frau von uns, die Verena, damals. Und die kamen dann zu uns und haben gesagt, wir müssen euch beiden mal danken, weil ohne euch, ohne dass wir hier bei euch Mitglied gewesen wären, hätten wir uns nie im Leben kennengelernt. Und wir sind jetzt solche dicken Freundinnen und wir haben auch zusammen diese Schildchen getöpfert und dann haben sie uns umarmt und gedrückt und das war so, so herrlich irgendwie.
Und
hat eben nicht mit Marktgarten zu tun, aber so dieser Aspekt Solawi, dieses Soziale. Und
in dem Jahr mit unserer ersten Zubine, mit der Christine. Mit der Christine, da haben wir dann am Freitagabend, also Freitag ist ja unser Erntetag, und Freitagabend hatten wir dann das Ritual schon bei der Ernteausgabe da mit Kaffee und Kuchen und dann abends noch Pizza bestellt am Schuppen und da gesessen und ja, dann kamen noch die von der Bannmühle kamen noch mit dazu, aber eben auch Solawisten aus dem Dorf kamen noch mit dazu und dann saß da so eine Gruppe und haben Pizza gegessen oder haben wir auch mal Lagerfeuer gemacht, ja, mit Permakulturgruppen haben wir dann hinten Lager, also es gab immer so so ein Ritual und das fand ich auch immer sehr schön, wenn wir da dann noch den die Woche haben ausklingen lassen nach der Ernte, nach dem Erntetag.
Aber ansonsten gibt es viele tolle Momente,
ja. Also im Kompostieren ist auch immer schön. Da so im Hochsommer, in der prallen Sonne, ja, und dann schichtest du da deine wie viel Kubik? 5, 6 Kubik schichtest du da auf?
Ja, eigentlich ganz simpel, jede Beetvorbereitung finde ich irgendwie cool, wenn so das neue frische Beet,
ja,
der Einachser drüber, ja, gefahren ist, mit der Kreiselecke, und dann sieht das so schön glatt.
Bepflanz mich.
Ja, genau. Aber auch jeder Tunnelwechsel, wenn die Kulturen in den Tunnel reinkommen, die Sommerkulturen, und weil gerade die Vorkulturen alle sind und die Tomaten kommen rein und werden groß. Und genau so geil ist es dann aber auch, wenn die Tomaten durch sind und der Tunnel ist mal wieder leer und man pflanzt. Also es gibt echt viele schöne. Ich bin nicht so der Mega, also Ernten ist auch schön, auf jeden Fall. Ich bin aber oft der hauptsächlich Gemüse wäscht. Ernten machen dann meistens die anderen. Ich ernte schon auch immer mal mit, aber ich, ja, ist auch ein schönes Gefühl, ja. Aber gut. Nächste Frage.
Also die Begeisterung schwingt einfach nur durch für das, was ihr tut. Mega. Großartig. Welche Themen geht ihr nächstes Jahr fokussiert an? Was sind so eure Hauptthemen nächstes Jahr?
Über die neue Azubine wollen wir das Thema Komposttee nochmal angehen. Die hat ja jetzt in ihrem dritten Layer muss sie eine Jahresarbeit machen und da wollen wir das Thema Komposttee brauen und ein kleiner Feldversuch und so wollen wir da nochmal angehen. Und letztendlich habe ich aber auch die Events nochmal auf dem Zettel stehen, weil der Gemüsebau an sich, da ist die Routine drin, da kennst du deine Pappenheimer, die du da hinpflanzt und so und wie lange die da stehen und die Erntemengen und so. Das ist eigentlich schon ganz gut. Ausbaufähig sind die Events noch, um da noch mehr reinzugehen. Ja.
Und was würde der Menschen, die in Market Garden starten wollen, mit auf den Weg geben?
Plant gut.
Ja.
Also Planung ist alles. Ich sage auch immer bei jeder Gartenführung bei uns, ohne jetzt Werbung für Kerstins Anbauplanungsseminar zu machen zu wollen, überhaupt, ich sage mal, gerade so diese, insgesamt, ich bin nicht der Planer, ich bin aber cool, dass meine Frau, dass wir uns so gut unterstützen, also gegenseitig ergänzen. Und ich sage bei jeder Gartenführung, wenn eine Gruppe kommt oder irgendwie sowas und die stehen dann bei uns an der ausgedruckten Anbau- Anbau- und Aussaatplanung, ich sage es auch immer wieder, das ist eigentlich unser wichtigstes Tool während der ganzen Saison. Einfach montags dahin zu gehen, sich seinen Zettel rauszuholen, was muss diese Woche ausgesät werden, was muss diese Woche aus der Anzucht wohin gepflanzt werden. Einfach sich das aufzuschreiben, kurzen Gartenrundgang zu machen, zack, die Wochenplanung ist eigentlich drin nach einer halben Stunde. Und man hat eigentlich so eine, wichtig ist wirklich eine gute Struktur zu haben und nicht einfach drauf loszugärtnern und
ja, das hatten wir ja am Anfang, ne? Wir haben ja auch schon den Businessplan so ausführlich gemacht. Also das ist echt eine Stärke, auf die wir zurückgreifen können, dass wir strukturierte Typen sind, also keine kreativ-chaotischen Typen vielleicht, aber dadurch eben eher rational strukturierte Typen. Und durch eine gute Planung, also gab es da nicht auch mal irgendwie so einen Spruch, und wenn ich eine Stunde Zeit habe, ein Apfelbäumchen, irgendeinen Baum zu fällen, dann nehme ich 45 Minuten, um die Axt zu schleifen. Irgendwie so.
50 Minuten um die Axt.
Oder das, genau. Also das ist so dieses Prinzip, ja, ein guter Plan ist die halbe Arbeit, und mir macht es auch unheimlich Spaß. Gerade die Anbauplanung ist voll mein Steckenpferd, und wenn ich dann die Saison da schon so voll vor mir sehe, da freue ich mich dann drauf. Und letztendlich kannst du halt, also man muss flexibel bleiben, das sind wir Gott sei Dank auch. Letztendlich macht das Wetter, was es will und so, aber wenn du gut planst und auch kalkulierst, dann nimmst du dir wirklich die Hälfte an Arbeit und an Stress. Und das, da auf die Stärke konnten wir echt immer gut zurückgreifen. Das hat gut funktioniert
für uns. Und eine andere Sache vielleicht noch, sich selbst, auch wenn es manchmal schwerfällt, aber selbst den Mut zu haben, zu seiner Arbeit und zu seinen Sachen, die man produziert, zu stehen und sich nicht auszubeuten, um den Leuten zu gefallen und dann zu sagen, ja, okay, ich sehe das so oft in einer Facebook-Gruppe oder sowas, in so Diskussionen, wo es dann darum geht, ja, mache ich jetzt meine wöchentliche Kiste, gebe ich die jetzt hier für 12 Euro oder für 13 Euro raus, wo ich mir denke, ey, du könntest auch 20 Euro verlangen für dem, was du da pro Woche, was du da produzierst, oder 25 Euro. Du machst ja Bio-Standardgemüse und sich da, klar, das ist manchmal, vor allen Dingen, wenn man wirklich neu startet,
ja,
und guckt man, hat man noch mehr den Konsumentenblick, würde ich das bezahlen? Uns ging es ja ähnlich. Mhm. Wir wollten mit 50 Euro starten, obwohl wir ausgerechnet hatten in der ersten Saison, wir bräuchten eigentlich 70 von all den 40 Ernteanteilen.
Und nochmal danke an Vivian.
Und da haben wir damals noch die Vivian angerufen und haben gesagt, du sag mal, so sieht's aus. Und sie hat ganz klar gesagt, ja, wenn ihr 70 ausgerechnet habt, dann müsst ihr 70
und es, hat in diesem einen Infoabend, wo dann der war krachend voll, wir haben uns einen Vortrag gehalten, zum Schluss 70 Euro gesagt, nicht einer hat gestöhnt, nicht einer hat gefragt, oh, das ist ja viel. Ja, also es war, ja.
Den Leuten echt eine Geschichte, also nicht eine Geschichte erzählen, irgendeine erfundene, aber wirklich das erzählen, was man macht, was genau. Authentisch sein.
Und dann könnt ihr auch die Preise nehmen.
Und sich echt trauen, die Preise zu verlangen, die man auch braucht, um da davon leben zu können.
Ist das der Infoabend, den ihr auf YouTube habt?
Nee, schon ein zweiter, dritter, vierter, aber genau.
Also wie man so einen Infoabend macht, könnt ihr euch auf jeden Fall alle auf YouTube angucken. Da haben Kerstin und Marcel nämlich dankenswerterweise einfach mal einen online gestellt und gezeigt, wie die beiden das professionell aufziehen.
Ich weiß gar nicht mehr, war das die allererste Saison, da wo wir noch gar keinen eigenen Betrieb hatten, wo wir Internetbildchen genommen haben, weiß ich jetzt gar nicht mehr.
Ja,
okay.
Cool. Super. Stichwort Planung. Urs, darfst du noch gerade? Ich glaube, das hängt noch mehr dran.
Ja, noch ein. Und zwar gibt es noch eine Frage, die wir euch hätten stellen sollen, die ihr gerne beantworten würdet.
Nochmal, habe ich jetzt noch eine Frage?
Eine Frage, die ihr gerne beantworten würdet, die wir nicht gestellt haben.
Urst, von dir hätte ich gerne gehört, wann kann ich bei euch besuchen kommen? Weil Tommy war ja schon da.
Bei uns war er auch nicht da. Bei uns war er auch nicht.
Die Frage war, wann ich euch besuchen komme, oder?
Oder ja, genau. Wir wollten die Frage hören von dir. Wann soll ich euch mal besuchen kommen?
Steht auf meiner Wunsch- und To-Do-Liste und ich hoffe wirklich, dass ich es dieses Jahr auch schaffe.
Ja, ja, cool. Das klingt gut.
Okay. Ja, leider seid ihr in einem Eck von Deutschland, wo ich nicht oft oder eigentlich so gut wie nie automatisch vorbeifahre, weil ich immer die Nord-Süd-Achse und den Ruhrpott komme ich weiter oben rüber. Ihr seid da unten links und deshalb, genau.
Kannst du den Orpheus aber gleich mit abfrühstücken?
Es sind ein paar interessante bei euch in der Gegend.
Genau.
Ja,
die Lidien ist auch nicht so weit.
Nein, es ist dieses Jahr vielleicht die Tour zu euch, anstatt nach Österreich oder so.
Ja, weil gerade du machst ja auch Gründungsberatung, ne? Und ich auch. Und da würde ich mich auch mit dir gerne mal so ein bisschen Erfahrungen austauschen. Und wir hatten uns bei der Marktgartenkonferenz, nicht letztes Jahr, sondern das Jahr davor, hatten wir uns mal kurz gesehen und hatten uns da auch schon mal kurz ein bisschen ausgetauscht. einfach an sich Erfahrungswerte als diejenigen, die halt Gründungscoaching betreiben an sich, aber auch vielleicht kann man irgendwie zusammenarbeiten und so. Genau, und das, und ja, du, wäre einfach auch cool, so dein Blick, weißt du, dein Feedback zur Gärtnerei dann da in Persona. Komm gern vorbei, bist herzlich eingeladen.
Gerne, gerne. Und ja, für gemeinsame Projekte müssen wir auch auf jeden Fall absehbarer Zeit reden.
Würdest du noch was zu deinen Anbauplanungsseminaren kurz sagen, Kerstin? Bietest du die über das ganze Jahr an? Wie viele Plätze vergibst du da so im Jahr?
Also genau, vielen Dank. Ja, die Anbauplanungsseminare laufen bisher November, Dezember, Januar. Also meistens habe ich so zwei im Winter. Jetzt hatte ich im November eins, jetzt ab 20. Januar kommt eins. Je nachdem, wann der Podcast erscheint, weiß ich nicht, ob wir das jetzt noch schaffen. Aber genau, das ist das Anbauplanungsseminar. Ich habe das aber eben nur im Winter. Es wird aber jetzt demnächst, hoffentlich bald, ein Online-Shop auf meiner Webseite permaglück-design.de online gehen, wo man sich Gespräche, Beratungsgespräche und Gesprächsinhalte im Warenkorb zusammenstellen kann und kann das dann kaufen. Und dann hat man ein Beratungsgespräch gebucht über Flächeneinteilung und Fruchtfolge oder über Troubleshooting im Market Garden oder über Marketing oder über, keine Ahnung, solche Dinge. Also da werde ich Themen und so Gesprächsinhalte von 15 Minuten, 30 Minuten, 60 Minuten online stellen. Das kann man sich dann zusammenstellen oder es wird Bundles geben oder irgendwie so. Gleichzeitig wird der Shop noch funktionieren als Ticket-Geschichte für Veranstaltungen in der Gärtnerei. Also so ein bisschen werde ich das kombinieren. Das soll es geben. Die individuellen Beratungen mache ich noch. Also mal gucken, ja, wie ich halt, ich muss halt auch immer ein bisschen haushalten mit dem, was ich für die Solavi noch mache, aber grundsätzlich biete ich es nach wie vor an und dann müssen wir halt gucken vom Umfang her. Ja, und das Seminar ist, wie gesagt, mein Steckenpferd. Ich liebe Anbauplanung und Saisonplanung. Vielleicht kam es so ansatzweise rüber. Und das mache ich unheimlich gerne. Das mache ich unheimlich gerne. Und wer da irgendwie Unterstützung braucht, der ja, kann sich gerne melden. Danke.
Gut. Dann würde ich sagen, vielen lieben Dank euch beiden.
Vielen Dank euch beiden für eure Zeit.
Ja, vielen Dank. Gerne.
Auch danke an Juri. Du hast großartig mitgemacht, Juri. Ja.
Allerdings.
Cool. Ist er, ja, der hat mich durchgehalten.
Ja, großartig. Dann würde ich sagen, euch viel Erfolg für die Zukunft. Alles Gute und wir hören uns sowieso wieder.
Liebe Grüße an die Familie.
Macht's gut, ihr zwei. Dankeschön.
Danke,
also, macht's gut. Ciao. Ciao. Hey, toll, dass du wieder bis zum Ende mit dabei warst. Wir hoffen, dass dir diese Episode auch wieder jede Menge Mehrwert, Inspiration und Motivation gebracht hat, deine eigene Marktgärtnerei zu gründen oder weiterzuentwickeln.
Auf welchem Kanal du unseren heutigen Gast am besten erreichst, erfährst du unten in den Shownotes. Dort sind wie immer alle wichtigen Informationen für dich zusammengestellt. Unsere persönlichen Inhalte und Weiterbildungen findest du auf gemüsemanufaktur.com und marketgarden.de.
Cool, und dann heißt, sei auch in 2 Wochen wieder bei der nächsten Folge mit dabei, bei dem Podcast für Gründerinnen und Unternehmerinnen in der Marktgärtnerei-Szene. Es wird definitiv spannend und wir sagen bis zum nächsten Mal. Mach's gut.